zum Samstagsinfo heute am 13. Juli 1996.
Folgenden nun ein Interview mit Jan von der Elan-Gruppe, das am Donnerstag allerdings schon produziert wurde. Als Einleitung ein kurzer Bericht aus der heutigen jungen Welt zur aktuellen Situation in Irland. Nach einer Nacht der Gewalt haben rund 100.000 nordirische Protestanten am Freitag den Jahrestag des Sieges über die Katholiken von 1690 gefeiert. Mitglieder des Oranierordens versammelten sich landesweit zu 19 Märschen, die unter massivem Polizeischutz stattfanden. In Belfast zogen rund 1.000 Protestanten durch die katholische Lower Omagh Road. Panzerfahrzeuge riegelten die Nebenstraßen ab. Dort hatten sich zahlreiche Katholiken versammelt, um gegen den Aufmarsch zu protestieren. In der Nacht zum Freitag war es in mehreren nordirischen Städten zu Zusammenstößen zwischen katholischen Gegendemonstranten und der Polizei gekommen. In einem katholischen Viertel in Belfast wurden 3 Polizisten durch Schüsse verletzt. Es waren die ersten Schüsse auf Polizisten in Nordirland seit fast 2 Jahren. Zu den schwersten Ausschreitungen kam es in Derry, wo es über 50 Verletzte gab. Katholische Gegendemonstranten warfen nach Angaben der Polizei rund 900 Molotow-Cocktails. In Armagh im Süden der Unruhe-Provinz wurden Dutzende von Fahrzeugen in Brand gesteckt. Der Marsch durch das katholische Viertel in Belfast verlief nach Angaben der Polizei ohne Zwischenfälle. Aus vielen Fenstern hingen Transparente, auf denen die Protestanten aufgefordert wurden, in ihr Viertel zurückzukehren. Den Katholiken war es für die Dauer des Durchmarsches verboten worden, die Straße zu betreten. Soweit die junge Welt von heute. Und im Folgenden nun das Interview mit Jan von der Elan-Gruppe.
Die letzten Tage hat es in ganz Nordirland heftige Ausschreitungen gegeben. Anlass dafür war ein Marsch von dem protestantischen Orden von Oranien. Im Studio habe ich jetzt den Jan von der Irland-Gruppe. Kannst du vielleicht erstmal was zum Hintergrund und zu der Symbolik von diesen Märschen, die ja so wahnsinnige Folgen haben, erzählen?
Ja, vielleicht so rum. Es gibt weit über 2000 solcher Märsche von dem sogenannten Orange Order jedes Jahr in Nordirland. Die gehen zurück, diese Orange Order, eigentlich weit in die Geschichte, weit über 300 Jahre. Nämlich auf das Jahr 1690. Damals gab es eine Schlacht an dem Fluss Boyne, bei dem der Wilhelm von Oranien, daher kommt es Oranien, den katholischen König Jakob besiegte. Und das feiern halt die Protestanten, Unionisten heute noch als Sieg über den Katholizismus in Irland. Vielleicht eine kleine Randnote. Der Papst war seinerzeit nicht auf Seiten des katholischen Königs Jakob, sondern aus machtpolitischen Erwägungen auf Seiten des protestantischen Wilhelm von Oranien. Das möchten die Protestanten-Unionisten heute in Nordirland nicht mehr so gerne hören, aber so soll es tatsächlich gewesen sein. Gut, und diese Märsche finden halt überall in Nordirland in verschiedensten Gegenden statt, sind sehr stark rückwärtsgewandt in der Geschichte, ja, also dass sie sich auf dieses Jahr 1690 auch beziehen. Und das ist so ein recht allgemeines Phänomen, wenn man in Belfast beispielsweise durch unionistische Stadtteile geht, findet man sehr häufig dieses Bild Wilhelm von Oranien auf seinem weißen Ross als Wandgemälde. Ja. Also in nationalistisch-republikanischen Ghettos findet man zum Teil auch so rückwärtsgewandte oder weit in die Geschichte zurückgehende Wandgemälde. Es sind aber sehr viel mehr, die einen aktuellen Bezug herstellen oder einen internationalistischen Aspekt herstellen, also zum Kampf der Native Americans in Nordamerika oder zum Kampf von Travelers, die rassistisch unterdrückt werden in Irland. Oder zu Frauenkämpfen weltweit, also sehr viel unterschiedlichere Wandgemälde als jetzt in unionistischen Gegenden.
Und welche Symbolik haben jetzt diese Märsche was drücken diese Märsche aus für die katholischen Bewohner? Diese Märsche gehen ja auch durch katholische Stadtteile und die Polizei hat ja auch diese Märsche unterbunden. Welche Symbolik haben die Märsche für die katholischen Bewohner und Bewohnerinnen?
Ja, okay, also ich fange andersrum an, für die unionistischen Leute oder für die Leute von diesen Orange Orders, die in diesen Märschen dabei sind, ist es eindeutig, ist der Ausdruck der katholisch-nationalistischen Bevölkerung zu zeigen, dass sie Bürger, Bürgerinnen zweiter Klasse sind. Der Unionismus und weitergehend der Loyalismus sind durch so ein Überlegenheitsdenken gegenüber der sagen wir, katholisch-nationalistischen Bevölkerung gekennzeichnet, und das soll dort in diesen Märschen zum Ausdruck gebracht werden. Und die werden deswegen auch durch diese katholisch-nationalistischen Stadtteile oder Gegenden gelegt. Also es ist zum Teil so, dass es viel kürzere Strecken gibt, ja, also um von dem unionistischen Stadtteil XYZ in die Innenstadt von Belfast zu kommen, gibt es eine direkte Route, die durch keine nationalistische Gegend führt. Aber statt die zu gehen, wird dann halt ein Umweg gemacht, um durch einen nationalistischen Stadtteil zu gehen und den Leuten dort zu zeigen, quasi, wir sind mehr wert als ihr oder sowas auszudrücken. Das sieht dann so aus, dass es Angriffe dort auf die Bevölkerung gibt. Das sieht so aus, dass zum Beispiel, wenn an einer Kneipe vorbeigelaufen wird, wo es mal einen Angriff von einem loyalistischen Todesschwadron gegeben hat, bei dem 5 Menschen erschossen wurden, wird sowas gebrüllt wie 5:0 für uns oder ähnliche Sachen. Und das ist natürlich für die nationalistische Bevölkerung in diesen Gegenden, die auch dann ihre Straßen nicht verlassen dürfen und so weiter, ist das natürlich eine wahnsinnige Bedrohung. Ja? Also auch wenn dann in dem Moment kein konkreter Angriff stattfindet, ist das doch, wird das als sehr große Bedrohung wahrgenommen.
In Kommentaren, die jetzt in der letzten Zeit zu lesen oder zu hören war, hieß es jetzt auch immer wieder, dass diese Ausschreitungen der letzten Tage den Friedensprozess im Norden Irlands behindern könnten, wenn nicht sogar ganz zum Fallen bringen könnten. Wie sieht es denn überhaupt mit diesem Friedensprozess aus?
Ja, vielleicht ganz kurz, weil du jetzt gesagt hast, Berichterstattung hier. Man müsste eigentlich noch anfügen, es war jetzt in den letzten Tagen die Rede davon, dass die nordirische Polizei RUC diese Märsche halt gehindert hat, in katholische Gegenden einzudringen. Vor einer Woche haben sie nicht dran gehindert, sondern haben nationalistische, republikanische Protestanten und Protestierende mit Knüppeln von der Straße vertrieben und ziemlich viele Leute schwer verletzt. Also das ist nicht durchgängig ihre Politik zurzeit gerade. Friedensprozess ist natürlich jetzt auch in der Kürze der Zeit relativ schwer einzuschätzen. Ich würde es so sehen, es hat knapp 18 Monate lang einen Waffenstillstand der IAA gegeben und in der Zeit ist nichts Wesentliches in Richtung auf eine politische Lösung passiert. Und im Februar diesen Jahres dann hat die IAA, wie wahrscheinlich bekannt, den Waffenstillstand beendet. Und das haben aber immer alle Seiten betont, dass der Friedensprozess weitergeht. Ne? Und der ist dann weitergegangen, dass nach dem Ende des Waffenstillstands von der britischen Regierung diese Wahlen für eine nordirische Versammlung einberufen wurden. Die haben dann Ende Mai stattgefunden. Und Sinn Féin, die ja immer als politischer Arm der IAA bezeichnet wird, hat dort das beste Wahlergebnis seit Jahren herausgeholt und hat 15% der Stimmen bekommen, darf aber trotzdem nicht an diesen sogenannten Allparteiengesprächen teilnehmen und wurde davon ausgeschlossen. Diese Gespräche, also ich nenne sie lieber Mehrparteiengespräche, weil Allparteiengespräche würde eben eigentlich nur richtig sein, wenn Sinn Féin daran beteiligt wäre, was eben nicht der Fall ist. Diese Mehrparteiengespräche haben eben am 10. Juni angefangen und es ging sofort mit Problemen los. Beispielsweise haben mehrere Leute wollten das so, dass ein Vertreter der US-Regierung Vorsitzender dieses, ja, oder Moderator dieser Gespräche ist. Das wollten die Unionisten dann wieder nicht, weil sie eigentlich, ja, ihr Ansatz ist so, das ist ein nordirisches Problem und da darf niemand von außen mitreden. Und was dann zur Folge gehabt hat, dass dieser US-Vertreter, Mitchell heißt er, der in den nordirischen Konflikt im letzten Jahr schon öfter in Erscheinung getreten ist, der musste also stundenlang in dem Nebenraum sitzen, während die Vertreter, Vertreterinnen der verschiedenen Parteien sich darüber gestritten haben, ob er nun Moderator sein soll oder nicht. Ich halte das nicht für Friedensgespräche, also nicht nur allein deswegen, weil Sinn Féin nicht daran beteiligt ist, sondern auch deswegen, weil viele gesellschaftliche Gruppen nicht daran beteiligt sind, die meiner Ansicht nach für einen tatsächlichen Friedensprozess beteiligt werden müssten. Also sei es Arbeitsloseninitiativen, sei es Frauengruppen, sei es Traveler-Gruppen, von denen ich vorhin schon geredet habe. Es müsste eigentlich also viel mehr ein gesellschaftlicher Prozess sein, als dass es durch irgendwelche politischen Parteien einfach nur abgedeckt wird. Und zum Zweiten ist es so, dass die Gespräche, wie sie heute stattfinden, sehr stark erinnern an die sogenannten Brook Talks, die bis 1992 stattgefunden haben, damals auf Initiative des damaligen Nordirland-Ministers Brook. Und die sind auch sang- und klanglos gescheitert. Sinn Féin war nicht dabei. Und alle anderen Parteien konnten sich eigentlich auch nicht so richtig einigen. Die unionistischen Parteien, von denen es zwei große gibt, haben diesen Gesprächsprozess damals schon praktisch boykottiert. Also sie waren dabei, aber es geht dann los, welche Farbe soll die Tischdecke haben, so ungefähr auf der Ebene. Und diese Gespräche damals hatten den Spitznamen Gespräche über Gespräche, weil sich eigentlich nur darüber unterhalten wurde, wie muss das Ganze aussehen, damit man mal Gespräche führen kann. Und auch da ist man schon quasi nicht übereingekommen. Und deswegen denke ich, solange die britische Regierung abhängig ist in Westminster, also im Londoner Parlament, von den Stimmen von diesen unionistischen Abgeordneten, solange unternimmt sie nichts, was denen zuwiderläuft. Also diese ganze Idee, Wahlen für eine nordirische Versammlung, ist eine alte unionistische Idee, die Major im Februar aus der Tasche gezogen hat und gesagt hat, das machen wir. Und das war quasi ein eindeutiges Zugeständnis an die unionistische Seite. Ich sehe im Moment keinen Friedensprozess. Also obwohl viele Leute immer wieder betonen, der ist nicht tot, der ist nicht zu Ende. Es wird regelmäßig spekuliert, die IAA ruft einen neuen Waffenstillstand aus. Das letzte Mal wurde spekuliert auf den 1.7., das ist nicht passiert. Und ich sehe es einfach nicht.
Siehst du denn jetzt einen direkten Zusammenhang zwischen diesem sogenannten Friedensprozess und diesen Ausschreitungen von unionistischer Seite oder andersrum gefragt? Also wie erklärst du dir diese Heftigkeit der Proteste und Ausschreitungen von unionistischer Seite? Also ein Paddy Ashton von der Liberalen Demokratischen Partei in London wird zitiert mit der Begrifflichkeit ethnische Säuberung. Also das scheint schon eine recht... Das scheint schon ziemlich brisant zu sein. Woraus speist sich denn jetzt dieser Hass oder diese Wut der protestantisch-unionistischen Seite?
Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es dieses Jahr heftiger ist als die Jahre zuvor. Also letztes Jahr, würde ich sagen, war es auf jeden Fall genauso heftig. Das ist hier nur wenig oder vielleicht weniger in den Medien gekommen, weil es jetzt interessanter erscheint. Also interessanter deshalb, weil es in dieser Frage, ist der Friedensprozess zu Ende, ja oder nein, wird dem halt ein größeres Gewicht gegeben, wenn in Nordirland Auseinandersetzungen mit der Schärfe geführt werden, denke ich zum einen. Zum anderen, was löst die Heftigkeit aus, also wenn es denn eine besondere Heftigkeit ist, anders als in den vergangenen Jahren? Zum einen vielleicht die Angst, also fast schon traditionelle Angst auf protestantisch-unionistischer Seite von einem sogenannten, in Anführungsstrichen, Ausverkauf, dass also ihre Interessen nicht genügend berücksichtigt werden, dass alleine so ein Gremium, in dem dann, sagen wir, nationalistische Parteien und die südirische Regierung mitsitzt, wird schon als Bedrohung empfunden, dass es eine Veränderung des Status quo von Nordirland geben könnte, dass es also in Richtung hin auf ein vereinigtes Irland gehen könnte. Ne? Also ursprünglich war von unionistischer Seite eigentlich immer die Position, wir setzen uns nicht mit der südirischen Regierung an einen Tisch, weil die eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat in Bezug auf Nordirland. Ne? Also weil Nordirland wird als Teil des Vereinigten Königreichs gesehen. Und damit ist die britische Regierung zuständig, die südirische hat in unionistischer Sichtweise da eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Andersrum hat natürlich dann die Republik Irland, also der Süden, hat einen verfassungsmäßigen Anspruch auf den Norden, was wieder historisch aus der Teilung des Landes 1920-21 resultiert. Gut, und zurzeit ist es immerhin so, dass unionistische Politiker, Politikerinnen sich mit der südirischen Regierung oder Vertretern und Vertreterinnen von denen auch mal an einen Tisch setzen, weil sie natürlich auch unter Druck sind, dieser international als große Friedensprozess aufgeblasen. Da müssen sie sich auch so ein bisschen bewegen oder so, zumindest so tun, als wenn sie sich bewegen. Das wäre nicht gut gekommen, hätten sie da immer noch gesagt, wir reden nicht mit denen. Ne? Aber ich glaube, dass es so ein bisschen so eine Angst gibt, eine politische Lösung kann eigentlich nur Konzessionen von ihnen bedeuten, ne? Kann nur irgendeinen Kompromiss bedeuten und zudem sind sie nicht bereit oder haben da zumindest Angst vor. Interessant dabei ist, dass wenn wir jetzt von Unionisten, Unionistinnen reden, sind das die beiden größten Parteien aus dem Lager. Und es gibt ein paar kleinere Parteien, die loyalistischen Paramilitärs, die also diese ganzen Anschläge über die letzten Jahre, sektierische Morde und so weiter durchgeführt haben, deren Vertreter, sind glaube ich keine Vertreterinnen dabei, soweit ich weiß, haben anscheinend eine moderatere Linie, also was das angeht, mit wem man sich überhaupt mal an einen Tisch setzen sollte oder dass man vielleicht mit Sinn Féin tatsächlich reden müsste. Das ist noch ein bisschen unklar, quasi inwieweit denen das möglich ist, mit ihrer Position sich durchzusetzen. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass diese größeren unionistischen Parteien jetzt auch vor ihrer eigenen Bevölkerung diese starke Linie viel mehr in den Vordergrund stellen und durchsetzen wollen, um sich gegen diese kleineren Parteien, die was Moderateres anscheinend wollen, zu behaupten oder da quasi Stimmen zu gewinnen. Eine letzte Spekulation, warum es so heftig ist, wäre die, dass diese ganze Auseinandersetzung jetzt auch mit protestantische, unionistische Leute gegen die Bullen, dass das quasi so geplant war, dass es kracht und dass es zu einer ziemlichen Eskalation kommt, weil es der unionistischen Seite eine Möglichkeit gibt, aus den Gesprächen, aus diesen Mehrparteiengesprächen, die gerade laufen, auszusteigen. Also es gibt so Aussagen oder so Interpretationen, dass sie diese Gespräche eigentlich sowieso nicht wollen, weil sie eben Angst davor haben, dass es dann doch vielleicht zu einer politischen Lösung kommt, die auch von ihnen einen Kompromiss erfordert. Und diese Eskalation, wie sie jetzt gewesen ist, hat ihnen die Möglichkeit gegeben, aus den Gesprächen auszusteigen. Also sie haben die für Montag, jetzt vergangenen Montag, haben sie das abgesagt, sind nicht hingekommen und haben gesagt, Major solle sein, quasi seine Order an die nordirische Polizei, dass sie diesen Marsch da stoppen soll, solle er zurücknehmen, sonst würden sie nicht mehr an den Gesprächen teilnehmen. Hm. So, ne? Also das wäre auch noch so eine Möglichkeit, dass es quasi jetzt so eine bewusste Eskalation gegeben hat. Ist ja auch, muss man auch berücksichtigen, dass also die nordirische Polizei nicht irgendwie eine normale Truppe ist oder so. Das ist ganz überwiegend eine unionistische, zum Teil loyalistische Truppe, die sehr gute Kontakte auch zu diesen unionistischen Parteien hat. Also insofern weiß man auch nicht so genau, inwieweit es da vielleicht so abgekartetes Spiel gegeben hat. Oder? Mhm. Ja, das wären jetzt also meine Ideen zu dieser Heftigkeit. Wie gesagt, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob es sehr viel heftiger ist als letztes Jahr oder auch zum Teil die Jahre zuvor.
Mhm. Noch eine kleine Nachfrage, würdest du jetzt von der unionistischen Seite, also wenn wir jetzt mal so kategoriale Begriffe oder so anlegen wollen, würdest du das, was gegen die katholische, nationalistische Bevölkerung da abgespielt wird, als sowas wie eine Art Wohlstandschauvinismus bezeichnen von Leuten, die befürchten, dass ihnen ihre Pfründe genommen werden durch so etwas wie einen Friedensprozess oder sogenannten Friedensprozess, in dem es dann doch zu Konzessionen kommen würde?
Wohlstandschauvinismus finde ich schwierig. Historisch vielleicht ja, in einer gewissen Weise. Also dass dieses Überlegenheitsdenken ja auch immer dazu gedient hat, die eigenen Privilegien gegenüber der katholisch-nationalistischen Bevölkerung zu verteidigen. Also beispielsweise ist bis vor nicht allzu langer Zeit sind Arbeitsplätze über diese Orange Order, über diese Geheimlogen quasi weitgehend vergeben worden. Ja, und das ist ja die jüngere Geschichte des Nordirland-Konfliktes quasi, dass gegen Katholiken, Katholikinnen bei der Wohnungsvergabe, bei der Arbeitsplatzvergabe und so weiter diskriminiert wurde, dass sie also wesentlich häufiger arbeitslos waren und keine Wohnung gekriegt haben und ähnliches. Und das hat sich, das hat dann ja zum Beginn der Bürgerrechtsbewegung Ende der 60er Jahre in Nordirland geführt. Und es hat dann ein paar Veränderungen gegeben, beispielsweise dann in den 70ern die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, was es vorher auch nicht gab. Das war an Besitz gebunden, das Wahlrecht. Und hat also so eine Reihe Veränderungen gegeben. Und es hat seitdem, also wenn man so nimmt, Ende der 60er bis heute, in den letzten 25 Jahren natürlich massive Veränderungen gegeben. Auf der einen Seite die Herausbildung einer, wenn man so will, katholischen Mittelklasse. Und gleichzeitig eine zunehmende Verarmung der protestantischen Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse. Also nicht zuletzt natürlich auch wegen der Tory-Regierung in England, aber ich denke auch ein allgemeinerer Prozess, sodass man in Bezug auf die Arbeiterinnenklasse, die protestantische, eigentlich ist nicht mehr vorstellbar, was für Privilegien sie denn jetzt eigentlich noch verteidigen. Also weil materiell ist es das nicht oder... das ist also wahrscheinlich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als ein stark ideologisches Element dann einfach, ja. Also was, wo du dich immer noch als in Anführungsstrichen Übermensch gegenüber den Katholiken und Katholikinnen siehst. Ne? Also ich meine, diese Begriffe sind blöd, wir haben das ja in jeder Radiosendung das Problem, haben damit natürlich so eine religiöse Trennung wieder zunehmend zementiert. Aber ja, ist halt schwierig, immer die verschiedenen politischen Bezeichnungen dann zu benutzen. Ja, ja, also ich denke, der Unionismus und Loyalismus auch hat, wenn du dir verschiedene Aussagen von Leuten durchliest, eindeutig rassistische Züge, was dann nicht nur gegen Katholiken und Katholikinnen geht, sondern zum Beispiel auch gegen Travelers geht. Ganz klar.
Ja gut, dann danke ich dir erstmal soweit.